SWR 2 Tandem.
Mehr als 200.000 Tote, fast die Hälfte der Gesamtbevölkerung auf der Flucht. Die Krise in Syrien ist zum größten humanitären Notfall unserer Zeit geworden, sagt der UN-Flüchtlingskommissar Antonio Guterres. Und die Lage spitzt sich weiter zu. Wegen der vielen Krisenherde auf der Welt ist der Welthungerhilfe der Vereinten Nationen nun das Geld ausgegangen. Die Lebensmittelrationen für Syrien werden seit Oktober 2014 um 40% gekürzt. Ein Berliner Arzt möchte helfen und organisiert einen Hilfstransport aus privaten Mitteln. Doch dabei begegnet er ungeahnten Schwierigkeiten. Zwei Rettungswagen für Syrien. Vom hürdenreichen Weg eines Hilfstransports. Ein Feature von Marie von Kuck.
Montagmorgen kurz nach 10 Uhr. Ein Blick in den Himmel. Keine Bomben. Keine Raketen. Nur lichtes Blau mit Schäfchenwolken. Und zu hören? Kein Maschinengewehrfeuer. Keine Explosionen. Alles ruhig. Nur das geschäftige Rauschen der großen Stadt. Wir sind in Berlin. Frieden. Hier und heute. Syrien. Das ist etwa 3,5 Flugstunden von hier entfernt. Ich könnte heute am frühen Nachmittag durch die Altstadt von Damaskus spazieren, wenn dort Frieden wäre. Aber es ist Krieg. Im Krieg ist alles anders. Auch Entfernungen. Zwischen Ländern, Städten, Menschen. Der große Parkplatz der Feuerwehr in Berlin-Charlottenburg. Die Einsatzfahrzeuge dösen in langen geordneten Reihen. Leuchtend in Orange und Weiß. Die Morgensonne trocknet den Regen der letzten Nacht von Dächern und Windschutzscheiben.
Ein Neutrat geht nicht.
Der Arzt Dr. Mustafa Majub sitzt im Fahrerhaus eines Rettungswagens und drückt auf verschiedene Schalter und Knöpfe. Ein kleiner, feingliedriger Herr um die 70, sorgfältig gekleidet in Anzug und Krawatte.
Geht leider nicht. Ich weiß nicht, wo das geht.
Ein Test. Dr. Majub will diesen Rettungswagen kaufen. Der Wagen muss zuverlässig laufen. Und es soll nicht sein einziger Rettungswagenkauf bleiben.
Klappt doch. So. Sieht so ein Fahrzeug von innen aus.
Herr Podleska von der Berliner Feuerwehr. Zuständig für den Verkauf ausrangierter Einsatzfahrzeuge nebst Zubehör. Dr. Majub und er sehen sich in letzter Zeit ziemlich oft.
Ja, ich suche immer mehr. Also egal, wo ich welche bekomme. In Berlin oder in der Umgebung und in anderen Städten werde ich das kaufen und hinschicken.
Hinschicken nach Syrien, in den Krieg. Dr. Majub hat sein ganz privates Hilfsprojekt gestartet.
Ja, weil ich gehört habe, dass mindestens 300 Rettungswagen bzw. Krankenwagen zerstört worden sind, also in die Luft gesprengt worden sind. Und deswegen sind sie ganz groß in Not eigentlich. Und egal, wie viel man unterschickt, sie brauchen viel mehr. Der Bedarf ist sehr hoch.
Auf Dr. Majub wartet jede Menge Arbeit. Denn er will die Rettungswagen einsatzbereit nach Syrien schicken. Ausgestattet mit Notfallmedikamenten und Verbandsmaterial, Infusions- und EKG-Gerät, Beatmungsmaschine und Defibrillator. Das ist ein Gerät, das mit gezielten Stromstößen ein stehengebliebenes Herz wieder in Gang setzen kann. All das muss er extra besorgen.
Also kein Problem, heute werde ich das Geld überweisen. Gut, und dann telefonieren wir.
Ja.
Gut.
Der Deal ist perfekt. Dr. Majub macht sich auf den Weg in seine Praxis. Obwohl längst im Rentenalter, arbeitet er noch immer als Chirurg. Er ist Arzt aus Leidenschaft. Wie viel er bisher schon für seine Hilfsaktion ausgegeben hat, darüber schweigt der Doktor. Auch zu Fragen über den Krieg in Syrien. Ein verlegenes Lächeln, dann wechselt er das Thema. Mustafa Majub ist in Damaskus geboren, vor etwas mehr als 70 Jahren.
Früher, vor 50 Jahren, als ich hier nach Deutschland gekommen bin, wenn ich gesagt habe, ich bin aus Syrien oder Damaskus, keiner hat gewusst, wo sie mich hinstecken oder wo Syrien ist oder wo Damaskus. Obwohl eigentlich Damaskus ist die älteste Stadt der Welt und die ist auch in der Bibel erwähnt. Und deswegen wundere ich mich, dass man früher eigentlich Damaskus nicht kannte.
Mustafa Majub wuchs in einer Ärztefamilie auf und kam nach Deutschland, um Medizin zu studieren. Hier geblieben ist er wegen der Liebe. Er heiratete eine deutsche Ärztin. Längst hat er die deutsche Staatsangehörigkeit, aber im Herzen ist er Syrer. Mindestens einmal im Jahr besuchte er die weit verzweigte Familie, die vielen Freunde. Als im März 2011 der Bürgerkrieg losbrach, war das für ihn ein Schock.
Syrien war das sicherste Land in der Welt, also als eingestuft vor 3 Jahren. Und hat man niemals Schießerei gehört oder irgendeine kriminelle Sachen erlebt. Meine Tochter konnte nachts um 2, 3 Uhr zu Fuß nach Hause zurückgehen. Passiert gar nichts. Jetzt stärkster Mann kann nicht vor der Tür rausgehen, wo er nicht weiß, ob er jetzt am Leben zurück nach Hause kommt oder nicht.
Wir fahren durch Berliner Straßen. In einem Café lümmeln Gäste vor ihren Kaffeegläsern und Laptops und strecken die Füße in die Sonne. In Regenpfützen baden Spatzen. Eine Gruppe Schulkinder lärmt vorüber, bunte Ranzen schlenkern auf ihren Rücken. Ich frage Dr. Majub, was ihm als erstes einfalle, wenn er an Damaskus denkt.
Also die Luft riecht ganz anders, also phänomenal. Sobald man aus dem Flugzeug aussteigt und die damaszenische Luft riecht, also fühlt man ganz anders. Und kommen sämtliche Erinnerungen, die man in Kindheit und in Jugend erlebt hat, also kommen wieder zurück. Und dann jede Ecke hat man eine Erinnerung.
Dr. Majub biegt links ab. Ein Gemüseladen, eine Kirche, alte Bäume. Hoch darüber Mauersegler, wie kleine Pfeile im Himmelsblau.
Mein Haus besteht noch. Wir haben ein großes damaszenisches Haus mit großem Hof in der Mitte und Brunnen. Und die Räume sind mit geschnitztem Holz bekleidet und die Decke auch, so wie in manchen Moscheen mal das da treffen kann.
Mustafa Majubs engste Familie besteht aus 9 Personen. Mutter, Vater und 7 Kinder. 5 Mädchen und 2 Jungen. In der Nachbarschaft mangelte es nicht an Spielkameraden.
Wir hatten das letzte Haus in einer Sackgasse. Sämtliche Kinder haben nicht nur gespielt, haben wir auch selber meistens selber die Straßen, besonders im Sommer, also mit Wasser sauber gemacht. Und dann haben wir dort auf der letzten Ecke von der Sackgasse ein Zelt gebaut und haben wir dort manchmal so gespielt als kleine Kinder. Und egal, Jungs oder Mädchen, ist egal, also hat keinen Unterschied gemacht.
Die Majubs sind Muslime.
Und unsere Nachbarn direkt rechts von uns sind Christen. Und uns gegenüber war eine Familie, auch Christen aus Griechenland. Damals hat man keinerlei Unterschied gemacht. Und da waren auch eine kurdische Familie. Damals wussten wir nicht, also Christen, Kurden und Muslime oder so, haben alle zusammen gelebt, zusammen gespielt, niemals irgendwas danach gefragt, was man für eine ethnische Gruppe hat oder woher er kommt.
Die Hohe Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte, UNHCR, Navi Pillay, bezifferte die Zahl der Opfer des syrischen Bürgerkriegs seit seinem Beginn im März 2011 mit inzwischen mehr als 191.000, darunter mehr als 2.000 Kinder unter 9 Jahren. Etwa 10 Millionen Menschen befinden sich auf der Flucht. Das ist fast die Hälfte der syrischen Bevölkerung.
Jeden Abend, wenn Dr. Majub nach Hause kommt, sucht er im Internet und Fernsehen nach Informationen über die Situation in seinem Land. Ein Video auf YouTube aus Aleppo. Es zeigt verletzte, schreiende Menschen. Ein kleines Kind, blutüberströmt, macht vor der Kamera die letzten Atemzüge. Fast im Minutentakt wird ein neuer Clip ins Netz geladen. Man kann dem Morden und Zerstören von überall auf der Welt zusehen. Auch das Fernsehen berichtet täglich.
For the US support to have more ammunition and more weapons needed.
Some soldiers even died because they were out of ammunition.
Exactly.
Welche Kriegsparteien mischen mit? Mit welchem Ziel? Wo verlaufen die Fronten? Inzwischen ist von bis zu 1500 Splittergruppen die Rede, die in wechselnden Koalitionen gemeinsam oder gegeneinander kämpfen. Die medialen Interpretationen der Kriegsszenarien unterscheiden sich je nach Interessenlage. Berichten die einen von Bombenangriffen eines brutalen Assad-Regimes auf das eigene Volk, erzählen die anderen von islamistischen Terroristenangriffen, gegen die die syrische Staatsmacht ihr Land und Volk zu schützen sucht. Und sie klagen einen brutalen Stellvertreterkrieg an, in dem internationale Mächte das syrische Volk für ihre strategischen und ökonomischen Machtinteressen aufreiben. Gegenseitig bezichtigt man sich der Lüge und Propaganda. Mustafa Majub irrt vor dem Fernseher durchs Labyrinth der Medienfronten. Via Satellit. hoffend, so der Wahrheit irgendwie näher zu kommen. Er spricht 5 Sprachen. Das erweitert sein Spektrum.
Fast 15 bis 20 Sender. Dann versuche ich dann letzten Endes ein Bild aus den verschiedenen Nachrichten zu machen. Aber genau weiß man nicht hundertprozentig, wie die Wahrheit dann ist.
Wenn er spät ins Bett findet, kann er kaum schlafen. So oft es geht, telefoniert er mit Familie, Freunden und Kollegen in Syrien. Viele sind geflohen. 2 seiner 5 Schwestern leben noch in Damaskus.
Also sie sind in einer großen Familie. Sie können natürlich nicht ihre fast 40, 50 Familienangehörige mitnehmen und flüchten.
Eine andere Schwester war mit ihrer Familie nach Dubai geflohen. Doch dort hielten sie es nicht aus. Sie hatten das Gefühl, die Menschen in Syrien im Stich zu lassen, denn sie alle sind Ärzte. Dr. Majoubs Schwager war lange Jahre Chefarzt einer syrischen Klinik und ist heute schon über 80 Jahre alt.
Und er führt jetzt die Klinik weiter und natürlich unter sehr erschwerten Bedingungen, aber er will Aleppo nicht verlassen, auf keinen Fall, und ist er wieder in Aleppo.
Die Stadt ist seit 2012 einer der heißesten Brennpunkte des Krieges.
Die Kämpfe gehen dauernd Tag und Nacht. Also wie ich von meiner Schwester gehört habe, dass sie kaum eine Nacht vorbeigeht, ohne dass dauernd immer geschossen wird. Strom gibt es nur 3 Stunden im Tag. Und insofern also der ganze Tagesablauf enorm erschwert ist eigentlich. Und sämtliche Krankenhäuser, die noch bestehen, obwohl sie immer eine Zielscheibe sind bei den Terroristen, aber die haben Stromaggregaten, aber wie gesagt, also sind auch angewiesen an den Treibstoff, was auch knapp ist.
Knapp und sehr teuer. Auch die Preise für Lebensmittel haben sich vervielfacht. Dr. Majoub will seiner Schwester Geld überweisen.
Immer wenn ich Auftrag hier in Deutschen Bank oder der Commerzbank aufgebe, kommt nach ein paar Wochen zurück und sagt, also kann wegen Boykott also nicht geliefert werden.
Mit Beschluss 2011-273-GASP vom 9. Mai hat die Europäische Union aufgrund des gewaltsamen Vorgehens von Sicherheitskräften gegen friedliche Demonstranten erstmals restriktive Maßnahmen gegen Syrien verhängt.
Bestimmte Finanzgeschäfte mit dem syrischen Staat, syrischen Kredit- oder Finanzinstituten sowie weiteren natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen sind verboten.
In Aleppo verschärft sich die Lage weiter.
Laut Bericht der Hilfsorganisation Save the Children vom März 2014 sind in Aleppo von ehemals etwa 5000 Ärzten nur noch 36 im Einsatz. Nahezu alle Krankenwagen sind fahruntüchtig gestohlen oder zerstört. Frühgeborene sterben in Brutkästen aufgrund von Stromausfällen. Es fehlt an Impfstoff und lebenswichtigen Medikamenten. Eine 250.000 Menschen ist seit Ausbruch des Konflikts in Syrien an vermeidbaren und behandelbaren Krankheiten gestorben, darunter tausende Kinder. Das sind doppelt so viele wie durch Kampfhandlungen.
Dr. Majoub fasst einen Entschluss. Weil Geldüberweisen nicht geht, will er das, woran es in Aleppo fehlt, in Deutschland besorgen und hinschicken. Ganz einfach.
Durch meinen Schwager und durch meine Kollegin erfahre ich, an Medikamente fehlt sehr viel, an Antibiotika, an Schmerzmittel, an Vitaminen, an Antidiabetika und Herzmittel und Blutdruckmittel, also alles Mögliche an Medikamente.
Er schreibt unzählige E-Mails an alle Berliner Krankenhäuser, an Pharmafirmen, bittet um Spenden. Hilfe kommt vor allem von Privatleuten, von Kollegen, Patienten und Freunden. Was sich über Spenden nicht besorgen lässt, das kauft er von seinen Ersparnissen. Geht zu Auktionen und klappert jedes Wochenende Berliner Flohmärkte nach warmer Kleidung ab. Der Winter steht vor der Tür, auch in Syrien.
So Gott sei Dank, dass die Praxis so groß ist und so viele Räume sind.
An allen Wänden türmen sich prall gefüllte Kleiderkisten. Mauern, die bis unter die Decke reichen. Ein zweiter Raum gleich daneben, genauso vollgestopft. Diesmal mit dem vollständigen Inventar für 2 Zahnarztpraxen. Behandlungsstühle, Bohrer und sämtliche Instrumente. Außerdem Rollstühle, Gehstützen, Wolldecken, OP-Kleidung. Auch der Rettungswagen ist nun vollständig ausgerüstet und einsatzbereit. Dr. Majoub hat sogar einen zweiten kaufen können. Es wird nun Zeit, dass alles auf die Reise geht.
Ich habe gehört, dass einige auf dem Land die Sachen verschicken in Lastwagen. Und das ist erstmal lang im Weg und dann muss es durch die Türkei gehen. Und die Türkei ist ein schwieriges Kapitel.
Die türkisch-syrische Grenze ist umkämpft und wird von wechselnden Rebellengruppen kontrolliert.
Also die lassen keine Hilfsgüter gehen, die zur Bevölkerung gehen, sondern also nur bestimmte Leute, also die Rebellen oder die Dschihadisten oder eigentlich eine bestimmte Kämpfergruppe. Und das ist nicht mein Sinn.
Der Landweg geht also nicht. Per Luftfracht ist es zu teuer. Bleibt also nur der Seeweg.
Früher war es ganz einfach, das von Berlin nach Hamburg zu schicken und von Hamburg direkt nach Latakia. Und jetzt geht über viele Umwege, also geht nach Holland, nach Belgien und dann nach Italien und dann Libyen, Ägypten und dann nach Syrien.
Sehr geehrter Herr Dr. Majoub, vielen Dank für Ihre freundliche Anfrage zwecks Verschiffung von Gütern nach Latakia, Syrien. Bitte schicken Sie mir noch ein paar kurze Daten. Wann steht die Verladung an? Was wird genau verschifft?
Wer also zunächst haben Sie zugesagt, aber nachdem Sie gehört haben, dass es sich um Hilfsgüter sich handelt und die nach Syrien gehen sollen, dann haben Sie Rückzieher gemacht. Da haben Sie gesagt, also Syrien steht unter Boykott und unter Sanktionen und darf keine Hilfsgüter nach Syrien geliefert werden.
Aktueller Stand der Sanktionen gegen Syrien. Die EU-Sanktionen beinhalten insbesondere folgende Beschränkungen. Erstens Militärgüter, zweitens Ausrüstung für interne Repression, drittens Ausrüstung zur Internet- bzw. Telefonkommunikationsüberwachung, viertens Rohöl und Rohölerzeugnisse, fünftens
hier.
Punkt 10. Frachtkontrolle. Ordnet für Flugzeuge und Schiffe, die Fracht nach Syrien befördern, eine zusätzliche Vorabanmeldung aller Güter an. Enthält auch ein besonderes behördliches Überprüfungs- und Beschlagnahmerecht, wenn der Verdacht besteht, dass Güter entgegen Sanktionsbestimmungen transportiert werden sollen.
Merkwürdig. Es gibt gar kein Verbot für den Transport von Hilfsgütern. Mustafa Majoub lässt nicht locker. Probiert es immer wieder, bei verschiedenen Reedereien. Zunehmend verzweifelt. Ein Telefonat von vielen. Aus Datenschutzgründen wurde Majoubs Gesprächspartner originalgetreu nachgesprochen.
Ja, Majoub, schönen guten Tag, ich grüße Sie. Ich komme nochmal zu meiner früheren Anfrage nochmal zurück. Können wir jetzt Rettungswagen nach Latakia schicken?
Nein.
Nein?
Nein, können wir nicht.
Ist Hafen noch geschlossen?
Das weiß ich nicht, aber wir dürfen keine Hilfsgüter und Rettungswagen verschicken. Das hatten wir Ihnen ja leider schon mehrfach sagen müssen. Wir haben da keine Chance, das ist nicht böser Wille. Leider nicht.
Gut, danke schön. Bitte.
Was ist da los? Ich wende mich per Mail an Petra Becker. Sie ist Syrien-Expertin bei der Stiftung Wirtschaft und Politik. Liebe Frau von Kuck, es gehört zur Strategie des Regimes, aufständische Städte, Stadtteile, Landstriche auszuhungern. Private Hilfstransporte sind dem Regime deswegen nicht recht. Organisationen und Reedereien befürchten deshalb Scherereien mit dem Regime und lassen deshalb lieber die Finger von solchen Aufträgen. Europäische Reedereien, die Scherereien mit dem syrischen Regime fürchten? Das verstehe ich nicht. Ich rufe bei verschiedenen großen Hilfsorganisationen an. Die müssten es doch wissen. Hallo? Guten Tag, ich bin Radiojournalistin und spürbare Nervosität am anderen Ende der Leitung. Hilfstransporte, initiiert von Privatleuten, das wäre wirklich sehr heikel, erfahre ich. Humanitäre Hilfe habe in Kriegsgebieten immer auch eine politische Dimension. Man müsse sehr aufpassen, nicht in den Verdacht zu kommen, die falsche Seite zu unterstützen. Sonst könne es passieren, dass man als Reederei oder Hilfsorganisation nie mehr einen Fuß auf den Boden bekomme. Von sogenannten Blacklists wird gemunkelt. Ob er selbst auch schon angegriffen und bedroht worden sei?
Gott sei Dank nicht angegriffen, aber bedroht, ja.
Von wem?
Von Unterstützer der Rebellen und diese Dschihadisten und Oppositionen und verschiedenen Gruppen. Ich soll das unterlassen, ich soll keine Unterstützung irgendeiner Seite durchführen und einfach das alles soll ich unterlassen. Sie meinten, Syrien verdient zurzeit keinerlei Unterstützung, soll in den Stich gelassen werden in jeder Hinsicht.
Dienstag kurz nach 9. Sonne, leichter Wind. Ein Schwertransporter mit Hamburger Kennzeichen steht mit laufendem Motor vor der syrischen Botschaft in Berlin-Tiergarten. Dr. Majoubs Rettungswagen werden auf den Autotransporter geladen.
Jetzt gehen Sie in den Hafen. In der Reederei werden Sie im Zollamt kontrolliert und das Schiff fährt am 14. diesen Monat Richtung Latakia. Und innerhalb 12 Tage, 14 Tage ist es dort in Latakia angekommen.
Halt. Es hat doch noch geklappt. Ein Mirakel. Ein hilfreicher Geist aus dem großen Bekanntenkreis des Doktors hat das fertiggebracht. Nach Wochen des Suchens und Herumtelefonierens. Einen großen Schiffscontainer, 45 Kubik, hat Dr. Majub mit seiner Frau und vielen helfenden Händen schon beladen. Auch die Rettungswagen werden heute Mittag am Hamburger Hafen ankommen. Mustafa Majub steht mit feierlicher Miene unter den alten Bäumen auf dem Bordstein. Das Mobiltelefon vor sich in der Luft. Für ein Abschiedsfoto. Die Schlusslichter des Transporters, wie sie um die Ecke verschwinden. Was wäre das jetzt für ein schönes Abschiedsbild für das Ende dieser Geschichte? Aber zu früh gefreut. Dr. Majubs Schwager wartet umsonst. Die Hilfsgüter können nicht zu seinem Krankenhaus nach Aleppo geschickt werden.
Die Expedition hat als Bedingung gemacht, dass an eine offizielle Stelle geschickt wird, keine private Person. Und dann habe ich die Anweisung bekommen, also syrischer Halbmond, diese Organisation.
Der syrische Halbmond ist das Pendant zum Roten Kreuz und dem Prinzip der Neutralität verpflichtet. Damit kann Dr. Majub sich arrangieren. Ob nun zum Schwager oder woanders hin, Hauptsache die Güter kommen dorthin, wo sie dringend gebraucht werden. Doch noch immer ist gar nicht sicher, ob überhaupt irgendetwas ankommt. Die Türen der Rettungswagen dürfen nicht verschlossen werden, wegen der Zollkontrollen. Eine Einladung für Diebe. Nicht einmal eine Versicherung ist möglich. In dieser Unsicherheit findet Dr. Majub die Rechnung der Reederei in seinem Briefkasten.
Ein Rettungswagen Hamburg-Latakia ohne Versicherung, 3.740,60 €. 25% Kriegsrisikozuschlag, 935,15 €. Transport Berlin-Hamburg, 520 €.
Fast 900 € mehr als ursprünglich veranschlagt. Wenn er nicht sofort zahlt, wird die Fracht bei Ankunft nicht freigegeben. Dann fällt zusätzlich jeden Tag ein hohes Lagergeld an.
Lagergeld 223,72 €. Gesamt 6.051,47 €.
Ein Telefonat mit der Reederei. Die Gesprächspartnerin wurde aus Datenschutzgründen originalgetreu nachgesprochen.
Majub, guten Morgen, ich grüße Sie.
Guten Morgen.
Zwei Fragen. Sind die Rettungswagen jetzt in Syrien angekommen?
Die sind beide, glaube ich, mittlerweile da. Und das fällt da wirklich immenses Lagergeld an. Also es ist wirklich wichtig, dass die Fracht endlich mal bei uns bezahlt wird, damit ich die freigeben kann. Und dann das Ein- und Auspacken muss ja auch noch bezahlt werden.
Ja, aber das geht zu meinem Lasten, Ein- und Aus- und Einpacken?
Aber da kann ich nichts machen. Und dann das Lagergeld, weil wir ein Schiff verpasst haben. Also das summiert sich dann natürlich alles, klar.
Aber die Verspätung war nicht mein Schuld eigentlich. Also das war von
der Zoll hat das gestoppt. Das sind Behörden. Die werden uns natürlich auslachen, wenn wir sagen, dass wir das Lagergeld von denen wiederhaben wollen.
Aber warum diese 25% Kriegsumschlag? Also im Mittelmeer herrscht kein Krieg doch. Der Hafen selbst in Latakia ist sicher und sind...
Naja, wir müssen da ja nicht drüber diskutieren. Die Reederei will sich dann natürlich absichern, wenn die schon diese Kriegsgebiete befahren. Gut.
Für Dr. Majub ist der erste Satz dieses Telefonats der wichtigste. Die Fracht ist angekommen. Er zahlt. Zwei Tage später...
Ist angekommen, in der Tat, ja, ist angekommen und von dem Roten Halbmond in Empfang genommen und ist schon verteilt an den Bedürftigen.
Und auch die Rettungswagen sind endlich im Einsatz. In Damaskus 31 Grad Celsius und leicht bewölkt. In Berlin 13 Grad, strahlender Sonnenschein. Die Tage sind hier kürzer geworden. Auf einem Baugerüst sanieren Arbeiter eine Hausfassade. Granatsplitterwunden aus dem Zweiten Weltkrieg verschwinden unter frischem Putz. Aus einer nahen Bäckerei der Duft nach Brot. Dr. Mustafa Majub packt weiter.
Und jetzt am Samstag, also jetzt, also dieses Wochenende, wird ein großer Container, 45 Kubik, der wird jetzt auch voll, erstmal mit einem Rettungswagen und dann sonst mit allen diversen Hilfsgütern, einschließlich medizinische Geräte, Rollstühle, Ultraschallgeräte mit chirurgischen Instrumenten und OP-Material, OP-Wäsche, Rollator, orthopädische Hilfsmittel und Orthesen und alles in dieser Richtung, also medizinisches, das ist ganz gut.
Zwei Rettungswagen für Syrien. Vom hürdenreichen Weg eines Hilfstransports. Ein Feature von Marie von Kuck. Mehr Informationen zu der Sendung finden Sie unter www.swr2.de/tandem.